Liebe Gemeinde, wir hören auf den Predigtext des heutigen Sonntages Kantate. Er ist neu in die Perikopenordnung hineingekommen und dürfte euch als Predigtext zumindest unbekannt sein. 2. Chronik 5, Abvers 2. Es handelt sich um die Einweihung des Tempels in Jerusalem. Da versammelte Salomo alle Ältesten Israels, alle Häupter der Stämme und die Fürsten der Sippen Israels in Jerusalem, damit sie die Lade des Bundes des Herrn hinaufbrächten aus der Stadt Davids, das ist Zion. Und es versammelte sich beim König alle Männer Israels zum Fest, das im 7. Monat gefeiert wird. Und es kamen alle Ältesten Israels und die Leviten, hoben die Lade auf und brachten sie hinauf samt der Stiftshütte und allem heiligen Gerät, das in der Stiftshütte war. Es brachten sie hinauf die Priester und Leviten. Aber der König Salomo und die ganze Gemeinde Israel, die bei ihm war vor der Lade, opferte Schafe und Rinder so viel, dass es niemand zählen noch berechnen konnte. So brachten die Priester die Lade des Bundes des Herrn an ihre Stätte, in den Chorraum des Hauses, in das Allerheiligste, unter die Flügel der Cherubim, dass die Cherubim ihre Flügel ausbreiteten über die Stätte der Lade. Und die Cherubim bedeckten die Lade und ihre Stangen von oben her. Die Stangen aber waren so lang, dass man ihre Enden vor dem Chorraum in der Tempelhalle sah. Aber von außen sah man sie nicht. Und sie war dort bis auf diesen Tag. Und es war nichts in der Lade außer den zwei Tafeln, die Mose am Horeb hineingelegt hatte, die Tafeln des Bundes, den der Herr mit Israel geschlossen hatte, als sie aus Ägypten zogen. Und die Priester gingen heraus aus dem Heiligtum, denn alle Priester, die sich eingefunden hatten, hatten sich geheiligt. Und alle Leviten, die Sänger waren, nämlich Asaf, Heman und Jedutun und ihre Söhne und Brüder, angetan mit feiner Leinwand, standen östlich vom Altar mit Zimbeln, Psaltern und Harfen. Und bei ihnen 120 Priester, die mit Trompeten bliesen. Und es war, als wäre es einer, der trompetete und sänge, als hörte man eine Stimme loben und danken dem Herrn. Und als sich die Stimme der Trompeten, Zimbeln und Saitenspiele erhob und man den Herrn lobte, er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig, da wurde das Haus des Herrn erfüllt mit einer Wolke, sodass die Priester nicht zum Dienst hinzutreten konnten wegen der Wolke. Denn die Herrlichkeit des Herrn erfüllte das Haus Gottes. In diesem Text geht es um ganz viele Emotionen, finde ich zumindest, dass das dort mitschwingt. Es geht um Lobpreis, Schönheit, Ergriffenheit, Musik. Es geht eigentlich um die Heiligkeit Gottes. Diese ist verbunden in diesem Bericht mit Gegenständen. Es wird von der Lade des Bundes gesprochen, also einem Kasten, wo die 10 Gebote, die auf Stein gemeißelt waren, aufbewahrt wurden, um heilige Geräte, Musikinstrumente, Zimbeln, Trompeten. Es geht um den Tempel, um festliche Kleidung und noch viel mehr. Das alles bringt etwas rüber, was wir wahrscheinlich mit dem Wort Heiligkeit am besten beschreiben könnten. Was ist eigentlich Heiligkeit? Oder wie wird Heiligkeit erfahren? Oder gibt es dieses Thema der Heiligkeit eigentlich nur im Alten Testament? Oder verblasst es im Neuen Testament so, dass es für uns eigentlich keine Bedeutung mehr hätte? Alles Fragen, die man sich stellen kann. Bei uns in Deutschland ist es wahrscheinlich so, dass diese Frage der Heiligkeit oft gar nicht beachtet wird. Vielleicht haben wir ein Gespür dafür, was es für ein Gefühl ist, wenn die Heiligkeit Gottes einfach da ist. Aber wir erleben sie vielleicht selten und das, was damit zusammenhängt, wird wahrscheinlich wenig bedacht. Manche Christen glauben auch, das Thema Heiligkeit hätte sich irgendwie erledigt. Heiligkeit heißt, das ist auch richtig, dass ein Mensch zu Gott gehört, in den Bereich Gottes hineinkommt. Aber trotzdem verbindet sich mit dem, was in der Bibel Heiligkeit ist, noch sehr viel mehr. Es ist eben dieses Angerührtsein, dieses Ergriffensein, das, was deutlich wird, wenn alle mit einer Stimme singen und die Gegenwart Gottes förmlich erfahrbar ist, sogar optisch in einer Wolke und wahrscheinlich allen so ein heiliger Schauder überfällt. Weil wir fragen, ob Heiligkeit im Neuen Testament eine Rolle spielt, möchte ich einmal drei Beispiele nennen. Wenn wir das letzte Buch der Bibel uns angucken, die Offenbarung, dann ist dort auch von Gottesdiensten die Rede. Ganz ähnlich wie dieser Gottesdienst aus dem zweiten Buch der Chronik. Es ist ein himmlischer Gottesdienst, wo es Throne gibt, Weihrauch, Gesänge, himmlische Gestalten, die wir gar nicht so recht einordnen können, genau wie die Cherubim, von denen wir auch gar nicht genau wissen, wie sie aussehen. Alles ist unserem Verständnis verschlossen und dadurch gewinnt es in dieser Prächtigkeit etwas, was wir heilig nennen. Aber es kommt auch vor im Auftreten Jesu, dann wenn Jesus mit seinem Handeln den Leuten ganz nahe kommt, dann ist im Neuen Testament immer wieder ein Wort, was wir eigentlich gar nicht richtig übersetzen können. Man merkt das so ein bisschen bei der Übersetzung Luthers. Es heißt dann etwa bei der Sturmstillung, wenn das Meer auf einmal ruhig ist und sich eine große Stille ausbreitet, dass die Jünger sich entsetzten. Aber dieses Wort Entsetzen bringt so gar nicht rüber, was mit dem Wort, was dort im Griechischen steht, eigentlich gemeint ist. Und das spürt man auch sofort, denn Entsetzen tun wir uns vielleicht, wenn der Nachbar am Sonntag seinen Rasen mäht oder irgendetwas anderes. Oder wenn jemand ohne Mundschutz einkauft. Es ist irgendwie ein Aufregen über das Verhalten eines anderen. Aber das trifft es hier ja nicht. Das sind immer Geschichten, wo eine Heilung geschieht, wo das Handeln Gottes so dem Menschen nahe kommt, dass ganz deutlich ist, hier hat Gott direkt eingegriffen und gewirkt. Manche übersetzen es anders und formulieren, dass die Jünger oder die Menschen außer sich waren. Aber wenn wir im Deutschen sagen, dass jemand außer sich ist, meinen wir eigentlich auch, dass jemand sich emotional aufregt, eigentlich ärgerlich ist. Wir haben kein Wort für das, was dort im Neuen Testament steht. Und allein die Tatsache, dass wir kein Wort dafür haben, zeigt an, dass wir auch mit der Sache, um die es geht, eben dieser Heiligkeit, dass uns Gott nahe kommt, dass das erfahrbar und spürbar ist, auch wenig Erfahrungen haben. Ich nenne ihn nun einmal oder euch nun einmal dieses Wort, was dort im Griechischen steht, und die meisten von euch werden es auch kennen. Es ist ein bekanntes Fremdwort und heißt Ekstase. Das bedeutet, dass ein Mensch aus seiner Statik herausgenommen wird und offenbar wankt, auf jeden Fall unsicher ist und alles verliert, was ihm irgendwie Halt gibt, zugunsten einer anderen, viel größeren Erfahrung. So oder ähnlich, glaube ich, kann man das beschreiben. Heiligkeit. Etwas, wo wir vielleicht gar nicht so den Zugang haben, zumindest auch kaum eine Sprache, was aber vielleicht doch, wenn ich davon erzähle, eine gewisse Sehnsucht hervorruft. Heiligkeit hat auch immer etwas mit Handlungen zu tun, dass etwas gemacht wird oder nicht gemacht wird. Zum Beispiel war die Lade des Bundes, die dort in den Tempel überführt wurde, auch etwas Heiliges. Als sie dorthin gebracht wurde, konnte man sie auch gar nicht sehen, weil sie abgedeckt war. Sie war einfach zu heilig, als dass sie durch die trivialen Blicke der Menschen entheiligt werden könnte. Man durfte sie auch nicht berühren. Dass solch eine Heiligkeit auch mit Tabus verbunden ist, ist in unserem Bewusstsein auch gar nicht mehr ausgeprägt. Wie ist das im Neuen Testament? Auch da gibt es eine Geschichte, und zwar wie Jesus in den Tempel kommt. Es ist auch dieser Tempel an der gleichen Stelle, er wurde durch Herodes neu aufgebaut, aber es ist dieser Tempel in Jerusalem, der gleiche Ort, wo die beiden Begebenheiten spielen. Einmal diese Geschichte aus dem Alten Testament, wo diese Heiligkeit irgendwie groß wird, und dann vielleicht als Kontrast oder Pendant jene Stelle aus dem Neuen Testament, die uns übrigens in vierfacher Version durch alle vier Evangelisten überliefert ist. Ein Bericht, nämlich der Bericht durch Markus, erzählt, dass Jesus auf dem Tempelplatz war und Menschen, weil sie vielleicht eine Abkürzung brauchten, über den großen Tempelplatz vor dem Tempel einfach Sachen trugen, weil es sehr wahrscheinlich eine Abkürzung war, dort zu gehen, anstatt um das ganze große Tempelgebäude herumzugehen. Manche in Israel haben das als Entheiligung verstanden, dass man so etwas Alltägliches wie eine Last zu tragen in so einem heiligen Bereich tut. Und sie waren dagegen. Aber viele haben sich daran nicht gestört und haben trotzdem Gegenstände über diesen Platz getragen. Und nun steht im Markus-Evangelium, dass Jesus die Menschen gehindert hat, genau dies zu tun. Das heißt, er hat sie nicht einfach angesprochen auf ihr Verhalten, sondern er hat sie förmlich gehindert, dass sie gar nicht diese Gegenstände tragen konnten. Warum eigentlich? Ist das nicht irgendwie irrational? Kann man nicht auch Gott loben in einem Bereich, wo man etwas Alltägliches hindurchträgt? Und wir merken, wenn wir so fragen nach rationalen Gründen, kommen wir dem, was heilig ist, eigentlich gar nicht auf die Spur. Es ist nur deutlich, Jesus kannte es ganz offensichtlich, die ganze Bibel, das Alte Testament, das Neue Testament. Es ist irgendwie eine Dimension, die im Glauben mitschwingt, dabei ist. Mal stärker, mal weniger, die wir aber irgendwie aus den Augen verloren haben. Ich finde es schön, wenn wir Heiligkeit erfahren. Immer wieder tun wir das ja auch. Und man kann sogar etwas dazu beitragen, dass dieses Gefühl oder diese Erfahrung wirklich stattfindet. Hier in unserem Abschnitt sind einige Merkmale aufgezeigt, die zusammen das ergeben, was die Erfahrung des Heiligen begründet. Zunächst einmal ist es die Gegenwart Gottes, die ja ganz unverfügbar ist. Und deswegen ist auch alles, was mit diesem Heiligen zu tun hat, im Grunde genommen unverfügbar. Wenn Gott kommt, dann ist auch seine Heiligkeit präsent, seine Herrlichkeit. Und wenn Gott sich allem entzieht, dann können wir Menschen nichts machen. Die Menschen Israel machen aber eine ganze Menge und wir tun auch eine ganze Menge oder können dies tun, um dieser Dimension der Heiligkeit näher zu kommen. Das Erste, was man bemerkt bei diesem Fest, was gefeiert wird, es hängt vom Bewusstsein ganz hoch. Es werden alle wichtigen Menschen Israels eingeladen. Es ist ein Bewusstsein da, das, was hier geschieht, ist etwas unvergleichlich Wichtiges. Das gelingt uns vielleicht nicht immer ganz, aber trotzdem versuchen wir das ja auch im Gottesdienst uns bewusst zu machen, wenn wir sagen, wir feiern diesen Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, dass wir eine Zeit mit dieser Ansage schaffen, die herausgehoben ist aus allen anderen Zeiten, die wir sonst kennen, wo ein Raum entsteht, wo Gott mit seiner Heiligkeit nahe kommt. dann ist es wichtig, dass möglichst viele Menschen da sind und daran Anteil haben. Ich glaube, man kann auch gut mit wenigen Menschen Gottesdienst feiern. Natürlich geht das auch. Aber je mehr Anteil haben, je mehr etwas dazu beitragen, einfach auch durch ihre Gegenwart als Glaubende, je mehr Wirkung hat so ein Gottesdienst. Und hier ist es deutlich, alle Menschen kommen zusammen. Dass die Menschen, wie Luther sagt, auf einem Haufen sind, ist nicht etwas Nebensächliches. Und deswegen freue ich mich wirklich darauf. Ich spüre das jetzt, wo wir diese Zusammenkünfte nicht mehr haben, dass es genau das nämlich wieder gibt. Dass wir als Menschen zusammenkommen und als Menschen uns auf Gott ausrichten und ihn erwarten. Wir erfahren dann auch, dass die Menschen damals in Israel genau das haben, was wir auch miteinander haben, nämlich ein Lobpreisteam. Wir sehen hier, dass dieses Lobpreisteam, was es damals gab, ein ganz großes ist. Und an dieser Größe kann man schon allein sehen, wie wichtig der Lobpreis in Israel war. Es waren die Priester, die Leviten. Die waren nur dazu da, dass diese Gottesdienste gefeiert wurden. Eigentlich unglaublich. Ein Riesenaufwand. Es gab Trompeten, verschiedene Musikinstrumente. Es wurden Gesänge eingeübt. Und dieser Riesenaufwand wurde betrieben, weil diese Heiligkeit ein so großes Anliegen war, diese Begegnung mit Gott, dass kein Aufwand zu schade war. Und deswegen ist es gut, wenn wir an unser Lobpreisteam denken und diesen unglaublich wichtigen Dienst, den dieses Lobpreisteam tut. Denn da, wo es geschenkt wird von Gott, aber auch da, wo wir etwas dazu beitragen, dass unsere vielen Stimmen in der Gemeinde sich vereinen zu einer Stimme, da geschieht etwas, was man mit der Nähe Gottes beschreiben kann oder mit Heiligkeit. Hier wird es ja auch genau beschrieben. Es sind die Stimmen, die hervorbrechen, die Musikinstrumente, die Saitenspiele, Trompeten. Das muss auch unheimlich laut gewesen sein. Alle Sänger vereinen sich mit der Stimme der Gemeinde, der Menschen in Israel. Und dann heißt es ausdrücklich, dass diese Stimmen zusammenschmelzen zu einer Stimme. Diese Einheit der Gemeinde, die darin deutlich wird, ist etwas, was Gott schenken kann. Wir können auch gemeinsam singen und uns uneins sein, aber da, wo diese Stimmen und die Herzen wirklich so zusammenkommen, dass sie zusammen Gott loben, da ist Gott selber gegenwärtig und spürbar. Hier in dieser Geschichte, die ich gelesen habe, so, dass eine Wolke da ist, die die Gegenwart Gottes angezeigt hat. Die Wolke verhüllt Gott und gleichzeitig wird in ihr deutlich, dass Gott da ist. So ist Gott, so können wir ihn erleben, auch heute, dass er sich auf der einen Seite verhüllt und wir ihn gar nicht greifen können, wie in einer Wolke, wie in einem Nebel und trotzdem spüren können, dass er da ist. Diese Erfahrung ist so groß und so reich und es lohnt sich auch einen ganzen Sonntag dafür zu reservieren, um genau darüber nachzudenken. Und ich freue mich, dass es diesen Lobpreis gibt, dass es diese Heiligkeit gibt, dass wir uns Gott öffnen können. Und ja, jetzt nenne ich noch einmal dieses Wort aus dem Neuen Testament, dass wir etwas von unserer Kontrolle abgeben können. Auch den Gefühlen Lauf lassen können, die Statik einmal hinten anstellen und uns in dem, was wir tun im Gottesdienst, ganz Gott hingeben. Es kann sein, ich glaube, dass das uns Deutschen vielleicht besonders gut tut. Und ich denke manchmal bei unseren afrikanischen Gottesdiensten, dass es ihnen viel leichter fällt. Und trotzdem gibt es, glaube ich, kulturell unterschiedlich Formen, wie wir uns dem Heiligen öffnen. Wir können da ja gar nicht irgendwelche Regeln aufstellen, sondern wir dürfen es erwarten und damit rechnen, dass es immer wieder sich einstellt, wenn wir uns Gott zuwenden, wenn wir seinen Namen anrufen, wenn wir bekunden mit unserem Äußeren und Inneren, dass wir jetzt ganz Gott gehören wollen, alles in uns und um uns diesem Gott weihen, weil wir wissen, diese Heiligkeit ist etwas Unvergleichliches, was sich mit unserem Leben verbinden kann und was unser Leben reich macht. Hier ist dies verbunden mit einem bekannten Vers, der immer wieder im Alten Testament anklingt, auch im Neuen Testament. Und ich möchte ihn am Schluss einmal nennen. Es ist das Lob Gottes, wo dieses Resultat sich einstellte, dass die Nähe Gottes da ist. Ich wünsche uns diese Nähe Gottes. Er ist gütig und seine Barmherzigkeit währet ewig. Amen.